Jetzt ist es ein bisschen später geworden, aber die Predigt, finde ich, ist es noch wert zu bleiben, ich hoffe. das Ganze, es geht ja auch um die Passionszeit und die Passionsgeschichte. Und das Erstaunliche ist, dass sozusagen der innere Kern der Passionszeit mit einer ganz großen Begeisterung angefangen hat. Denkt man gar nicht, mit einer riesen Begeisterung. Und das hören wir gleich im Predigttext. Und da ich eben, und vielleicht ihr teilweise auch, als etwas unterkühltes Nordlicht nicht so recht weiß, was Begeisterung ist, wollte ich mir das doch mal ansehen. Gedacht, Mensch, was ist denn jetzt begeisterungswürdig? Und ich habe mal bei YouTube geguckt und habe, glaube ich, das Video gefunden oder diesen Clip gefunden, der tatsächlich wirklich begeisterungsfähig ist. Ich habe den Clip nicht mitbringen können, aber ich habe Bilder mitgebracht gleich. Es handelt sich um die Kür des deutschen Paares im Eiskunstlauf. Die haben Donnerstag tatsächlich die Weltmeisterschaft gewonnen. Die haben was gemacht, was ich auch nicht kann. Ihr könnt ja mal einmal das erste Bild für dich, 52 oder 53. Also das kann ich noch. Oder, Christel, wenn wir beide uns hinstellen würden, das würden wir schaffen. Die beiden sind das. Mach mal ein Bild weiter. Hier wird es schwieriger. Ich glaube, das kriegen wir nicht so locker hin. Also ich vielleicht gerade noch so, aber ich weiß nicht. Irmie oder Ivi oder Doreen, wenn ich euch da so halten würde, das wäre eher ein Unfall. Vielleicht noch mal ein Bild weiter. So geht es natürlich dann auch. Er hält sozusagen auf dem kleinen Finger hält er die Dame sozusagen und man wundert sich, wie er das macht. Alles in einer Geschwindigkeit. Nochmal ein Bild weiter. Und jetzt ist sozusagen, fängt die gleich an zu fliegen. Nochmal ein Bild. Also man sieht eben, er pfeffert die eben weiter und sie dreht sich dann dreimal. Und landet dann auch auf einer Kufe ganz locker und freut sich. Und ich war wirklich erstaunt, sowas gab es eben noch nie. Und vielleicht nochmal ein Bild weiter. Das konnten sie irgendwie auch. Ich weiß auch gar nicht, wessen Arm jetzt zu wessen Bein gehört, aber alles natürlich auf einer Kufe, ne? Ist Wahnsinn. Und beim letzten Bild kann man jetzt sehen, ja, dass die beiden tatsächlich auch für Deutschland die Goldmedaille gewonnen haben. Und weil das eben wirklich so eine ganz besondere Kür war, das haben wir alle in dieser Halle gemerkt, gab es da echt frenetischen, tosenden Applaus und die wären sogar aufs Eis gerannt, wenn sie gekonnt hätten, um ihre Begeisterung auszudrücken. Kannst du wieder ausmachen, Friedrich? Es gab wohl so eine Kür noch nie, die haben wohl tatsächlich überall 10 Punkte bekommen. Ich dachte mir, das gucke ich mir mal an. Und ich war auch begeistert. Also wer irgendwie eine Chance hat zu Hause, einen Laptop hat oder so und damit umgehen kann, der kann sich das noch mal angucken. Weltmeisterschaft 2018. Eiskunst, Paarlaufkür, das ist echt Wahnsinn, was die da machen. Man muss sich wundern. Das geht nicht schlecht. Jetzt hatten die Leute vor 2000 Jahren noch kein YouTube und in Israel hatten sie vermutlich auch noch nicht mal Eis. Ich denke, das kannten die dann nicht. Aber begeisterungsfähig waren die Leute auch. Für das Besondere, für das Wunderbare, für das Einzigartige. Und wie wir gleich sehen werden, waren die Leute richtig begeistert von Jesus. Erstaunlicherweise markiert dieser Text den Anfang des Endes, das Ende von Jesu Wirken als Mensch hier auf der Erde. Er war auf dem Weg nach Jerusalem zum Passafest, das hat er schon öfter gemacht, doch diesmal war es anders, es war sein letztes Mal. Und ich möchte diesen Text vorlesen, wie Jesus dort in Jerusalem aufgenommen wurde, wie er einzog, der Einzug Jesu in Jerusalem. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, aufs Passafest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, dann nahmen sie alle Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der, da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie schon geschrieben steht bei Sacharja: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, denn siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger damals nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und dass man es genauso mit ihm gemacht hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, das rühmte die Tat und darum ging ihm die ganze Menge entgegen, weil sie hörte, er hat dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass wir nichts ausrichten. Alle Welt läuft ihm nach. Jesus zieht also ein nach Jerusalem als Star. Das war echte Begeisterung, das Volk umjubelte ihn. Und in den Parallelstellen der anderen Evangelien steht es noch ein bisschen extremer drin. Da steht sogar, nicht nur sie hieben Palmwedel von den Bäumen ab und schwenkten sie als Zeichen der Freude. Einige zogen sogar ihre Obergewänder aus und legten sie auf die staubige Straße, damit Jesus selbst nicht durch den Staub gehen musste. Das war nicht nur Begeisterung, das war schon Hysterie. Und die Führungselite stand am Rand und konnte bloß noch den Kopf schütteln. Heute würde man sagen, Jesus war auf dem Höhepunkt seiner Popularität angekommen. Hosianna, gelobt sei er, da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Mehr geht nicht. Wir wissen das heute. Diese ekstatische Begeisterung schlug ein paar Tage später um in tiefe Enttäuschung. Und am Ende stand dieser Ruf, kreuzige ihn. Und dieses Kreuz steht auch bei uns hier am Altar. Es steht eben nicht nur als Erlösungszeichen da, sondern auch als Warnung für unsere Begeisterung. Das Kreuz ist nicht nur das Zeichen der Erlösung, immer auch eine Warnung für unsere Begeisterung. Irgendetwas kann da scheinbar schieflaufen, und zwar so gründlich schief, dass es Jesus sein Leben gekostet hat. Was ist da passiert? Wir sind doch auch begeistert von unserem Herrn und Heiland, oder? Jesus ist unser König, das singen wir in den Liedern, das bekennen wir in unseren Gebeten. Und das sehen wir auch immer wieder abgebildet auf CD-Covers oder Bucheinbänden. Stehen nicht auch wir in dieser Gefahr, dass unsere Begeisterung uns umschlägt und in eine große Enttäuschung mündet? Und wenn ja, woran liegt das? Was war der Grund für die Menschen damals, Jesus fallen zu lassen? Und treffen diese Gründe auch mich? Ich möchte das gerne an zwei Punkten einmal versuchen zu klären. Erstens. Wer echte Begeisterung will, wer nachhaltige Begeisterung will, der sollte genau hinsehen. Was ist das Gegenteil von Begeisterung? Ich finde Enttäuschung. Und das Wort Enttäuschung kommt eigentlich von Täuschen, von Täuschung, logischerweise, ist klar. Aber diese Täuschung wird aufgehoben. Ich werde plötzlich nicht mehr getäuscht, ich bin endlich enttäuscht, könnte man sagen. Ich sehe endlich klar. Nur leider in schlechtem Sinn. Das Gute war nicht so gut, wie es vorgab zu sein. Enttäuschung geht immer nach unten, nie nach oben. Ich sehe plötzlich klar und es tut mir weh. Ich bin enttäuscht, aber diese Enttäuschung macht mein Leben ärmer, weil sie mir einen Traum nimmt oder weil sie eine Hoffnung zerstört. Manchmal enden so auch richtig große Liebesgeschichten. Da ist ein Mensch, der sieht richtig gut aus, der hat vielleicht alles, was ein anderer sich vorstellt. Und vielleicht findet er den ja auch gut und dann entsteht eine Hoffnung, eine Freude, die man vorher nicht kannte. Und man trifft sich und man kommt sich auch näher. Ja, und dann kommt die Enttäuschung. Ja, dieser Mensch scheint wirklich perfekt zu sein, aber nur, solange er den Mund hält. Solange man nicht genau hinschaut. Solange man ihn nicht richtig kennt. Aber das muss man aber tun. Man muss genau hinschauen, wenn die Begeisterung Bestand haben soll, sonst geht das nicht. Und meine Vermutung ist, dass die Leute das damals eben nicht getan hatten. Sie hatten von Jesus vor allen Dingen eine Sache gehört. Die Auferweckung des toten Lazarus. Das hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Und daran, bloß daran machten die ihre Begeisterung fest. Ich lese die beiden Verse nochmal vor. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, das rühmte die Tat. Darum ging ihm die große Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Es sieht so aus, als hätte die große Volksmenge dieses Zeichen Jesu genommen und über die ganze Person gesetzt. Wer Tote aufwecken kann, der kann doch bloß der lang erwartete Messias sein, dachten die. Und da er auf einem Esel ritt, und das ja auch schon bei dem Propheten Sacharja stand, dass der König da reiten würde auf einem Esel, und das wussten sie auch schon, das machte ihnen erst recht Mut. Und als sie dann ihre Kleider auf die Straße legten, da legten sie Jesus eigentlich ihre eigenen Erwartungen und Wünsche, ihre eigenen Vorstellungen hin, wie es jetzt weiterzugehen hatte. Er sollte wirklich König von Israel werden, und damit würde er die Römer aus dem Land jagen und das alte Reich wieder aufleben lassen. Aber genau das tat Jesus gar nicht. Und als dem Volk, als den allen, das einige Tage später klar wurde, da waren sie maßlos enttäuscht. Und sie haben ihn fallen gelassen. Und wisst ihr, was eigentlich das Erstaunlichste an dieser ganzen Sache ist, finde ich? Sie sind alle enttäuscht worden, nicht weil sie zu groß von Jesus dachten, sondern zu klein. Nicht weil sie zu viel von ihm wollten, sondern zu wenig. Sie wollten Jesus als König von Israel, dabei war er längst schon der Heiland der Welt. Sie wollten, dass er ihre äußerliche Welt aufräumt, aber er wollte viel mehr, er wollte ihr Seelenheil. Und selbst die Kreuzigung, die nachher alle forderten, selbst dieses Zeichen der absoluten Niederlage bei Gott, das ist zum Zeichen der Rettung geworden. Das hatte eben niemand für möglich gehalten und alle, die unter dem Kreuz standen und weinten, die waren abgrundtief enttäuscht und sahen bloß das Ende. Sie dachten zu klein. Sie hofften zu klein. Jesus war größer. Aber so ist das bei Gott. Er denkt größer, er handelt größer, er hat einen längeren Atem als ich und er hat einen viel weiteren Blick als wir alle. Also, meine Frage, denken wir auch manchmal zu klein von Jesus? Erwarten wir zu wenig von ihm? Es sind doch oft die kleinen Dinge, die uns an ihn zweifeln lassen. Gebete, die scheinbar nicht erhört werden. Wieder keine 2 in Bio zum Beispiel. Oder ich bin heute wieder nicht fit. Oder Zeichen, die wir gerne sehen möchten, die aber nicht eintreffen. Oder ein Gefühl der Gegenwart Gottes, das fehlt, aber das wir gerne hätten. Oft bin ich wegen dieser Dinge enttäuscht und ich übersehe dabei, dass dieser Jesus viel größer ist als meine Wünsche und viel größer ist als meine Pläne. Hereinspaziert. Der Strafmänner. Ich will das mal in einem Satz zusammenfassen, was ich denke. Ich suche immer den Fingerzeig Gottes in meinem Leben und ich übersehe, dass er mich schon längst an der ganzen Hand hält. Das ist zu klein gedacht, ne? Also, Jesus möchte mit uns weitergehen, als wir sehen können. Er ist unsere Zuflucht, haben wir eben gesungen. Er ist unser Herr und Heiland. Und er nimmt uns jetzt schon auf in seine königliche Familie. Wir gehören zu ihm und damit können wir auch seiner Führung vertrauen. Eigentlich ist diese Gotteskindschaft der wahre Grund meiner Begeisterung, denn sie ist von den augenblicklichen Zuständen in meinem Leben unabhängig. Natürlich darf ich auch die kleinen Dinge meines Lebens zu Jesus bringen, aber es wird so richtig gut erst, wenn ich ihm mich selbst bringe und sage, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an, nicht nur meine Wünsche. Leite du mich nach deinem Willen weiter. Manchmal bleiben wir bei den Wünschen stehen. Jesus kann mehr. Jetzt bleibt noch eine Frage zu klären. Wie können wir uns der Zusage Gottes sicher werden? Gerade wenn die kleinen Zeichen so ein bisschen ausbleiben, wo unsere Begeisterung theoretisch zu werden droht. Also wie können wir trotzdem wissen, dass Gott uns hält? Und die Antwort darauf ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Zweitens, die Grundlage unseres Glaubens ist kein Gefühl und keine Meinung, sondern die Grundlage unseres Glaubens ist das Zeugnis der Bibel. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber fast alles, was wir so erleben an Begeisterung, an Glaubensfreude und auch was wir erleben an Frustration und Zweifel, das kann man in der Bibel schon nachlesen. Wir sind mit unseren Fragen und auch mit unseren Antworten nicht die Ersten und mit Sicherheit auch nicht die Letzten. Die Bibel ist voll von echten Lebensläufen, von Fehlern und von Erfolgen, die Menschen mit Gott erlebt haben. Und es ist manchmal echt hilfreich, sich das nochmal durchzulesen. In den Hauskreisen machen wir das ja zum Beispiel, oder im Teamkreis, wo auch immer. Es gibt auch andere Gelegenheiten, wo man das tun kann, auch zu Hause alleine. Und dieses Zeugnis der Bibel, denke ich, und auch das Zeugnis anderer Christen, das macht auch meinen Glauben fest. Weil ich merke, das haben die ja auch schon genauso durchgemacht wie ich und das war trotzdem okay. Gott hat sie deswegen nicht verloren. Das Zweite, die Bibel zeigt uns, und nur die Bibel zeigt uns, wie Gott ist, wie er tickt. Und mit welch einer Kraft, mit welch einem Langmut und mit welch einer Liebe er zu uns steht. Wenn wir die Wahrheit über dieses Leben wissen wollen, die Wahrheit über den Tod, die Wahrheit über die Auferstehung, dann kommen wir an diesem Buch der Bibel nicht vorbei. Es gibt viele andere Bücher, viele andere Meinungen und Vorschläge, wie dieses Leben zu verstehen ist, aber letztlich müssen sie sich alle an der Bibel messen lassen. Und der Fehler der Leute damals war, dass sie zwar wussten, dass ihr König auf einem Esel reiten wird, das hatten sie wohl schon von den Schriftgelehrten gehört, aber sie wussten eben nicht, dass sein Weg ein dienender Weg ist, sogar ein leidender Weg ist. Obwohl auch das schon im Alten Testament steht. Und darum stimmte ihre Erwartung nicht. Darum waren sie nachher enttäuscht und darum haben sie nachher ihre Begeisterung verloren. Also, die Begeisterung der Menschen damals über den Einzug Jesu war überhaupt nicht falsch, nur ihre Erwartungen an ihm stimmten nicht, denn sie waren schlecht informiert. Ich denke, das muss nicht sein und darum ist es gut, wenn wir uns immer wieder treffen, wenn wir uns austauschen und wenn wir die Gegenwart Gottes suchen. Als Jesus damals in Jerusalem einritt, da wollte er den Weg bis zum Ostermorgen gehen. Die gehen wir ja auch die nächste Woche. Aber dieser Weg führte eben jetzt nicht über einen Königsthron, sondern durch ein Grab. Aber weil er diesen Weg gegangen ist, darum haben wir die Last und unsere Schuld nicht mehr zu tragen, die Last unserer Schuld nicht mehr zu tragen. Jesus macht uns frei davon, wenn wir uns an ihn wenden. Wir können zu ihm kommen, wie wir sind. Und dann wird er uns nach seinem Willen verändern. Denn er will uns gerne mitnehmen in seinen Dienst, in seine Pläne und in sein Leben. Das ist mehr als genug und ich finde, die Begeisterung darüber, die kann uns eigentlich niemand wegwischen. Amen.